Hört uns denn jemand nun endlich?
Und damit herzlich willkommen zur Mittagspause hier bei Radio Blau am 9.7. Und wir haben heute eine recht spannende Mittagspause mit sehr interessanten Beiträgen. Zum einen zum Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Vielleicht habt ihr da ein bisschen ein Déjà-vu, aber das wird sich klären bei dem Beitrag, warum. Und zu einem Lost Place in Thüringen, und zwar Örtelsbruch. Aber zuerst hören wir ein wenig Musik, und zwar habe ich mir gedacht, für die heutige Sendung machen wir ein wenig Musik, die mit Klavier in Verbindung steht. Also wir hören ausschließlich Musikstücke, in dem ein Klavier zu hören ist und eventuell auch noch Gesang, aber manchmal auch nur Klavier. Ich versuche es ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Und wir beginnen damit mit dem Song von Annemai Kantereit, Barfuß am Klavier. Viel Spaß.
Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren wunderlich. Nicht für mich, für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam einsam liegen jeden Morgen. Danach bei dir, du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Es ging so nicht. Du wolltest alles wissen und das hat mich vertrieben. Eigentlich dich, du bist nicht länger geblieben bei mir. Und so sitz ich, um zu lieben, lieber barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren zu wenig. Schon wieder barfuß am Klavier und träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Und träum dabei von dir.
Das war das Lied Barfuß am Klavier von Annemai Kantereit und ich finde es ein sehr schöner Song, auch sehr bekannt, also vermutlich wird der Großteil von euch ihn bereits mal gehört haben. Und dann kommen wir zu einem nächsten Stück und zwar aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Es ist ein Pianostück und meine Mutter spielt das sehr häufig auf dem Klavier und ich finde, es klingt wunderschön, weswegen ich es jetzt hier auch spielen möchte. Das war das Stück aus Die fabelhafte Welt der Amelie. Es ist ein französischer Film, deswegen auch der Titel des Liedes. Ich versuch's, aber ich glaube, ich bin nicht so gut. Also ich bin auf jeden Fall nicht so gut in der französischen Aussprache. Comptine d'une autre été l'après-midi. Schätze ich mal, spricht man das aus. Von Jan Thiersen. Und nach diesem Stück kommen wir jetzt zu unserem ersten Beitrag in der Sendung. Und zwar ist der von Radio Korax. Und vor einer Weile, das hatte ich auch vorhin erwähnt, wurde das Gesetz der Vorratsdatenspeicherung wegen Verletzung von BürgerInnenrechte gekippt, also abgelehnt. Aber, siehe da, in der EU wird so ein ähnliches Gesetz wieder diskutiert. Und was das bedeutet und welche Einschränkungen das haben wird oder kann, das behandeln wir in unserem nächsten Beitrag und da hören wir jetzt rein.
Auf der Webseite der Europäischen Kommission gibt es eine kleine Zusammenfassung von einem Impact Assessment, nennen sie das, on retention of data by service providers for criminal proceedings. Dieses Impact Assessment läuft bis Ende des Jahres und eine Endfassung für eine geplante Verordnung soll im ersten Quartal 2026 vorliegen. Und was mit Data Retention gemeint ist oder Retention of Data, ist nichts anderes als die Vorratsdatenspeicherung. Ein Begriff, der länger schon nicht mehr eigentlich umhergegeistert ist und jetzt offensichtlich wieder unterwegs ist. Seit dem 21. Mai ist das Ganze in Vorbereitung auf jeden Fall, beziehungsweise da fing die Sondierung an. Und jetzt läuft gerade die öffentliche Konsultation zu einem Vorschlag, den eigentlich ich zumindest totgeglaubt hatte und jetzt wieder da ist. Ihr habt vom AK Vorratsdatenspeicherung und Kleindatenverein und dem Freiheitsfonds eine Stellungnahme dazu veröffentlicht vor wenigen Tagen, wo ihr nochmal auf die Vorratsdatenspeicherung eingeht. Vielleicht erstmal soweit, wieso ist das jetzt plötzlich wieder Thema? Warum ist es gerade auf EU-Ebene relevant, jetzt wieder über eine Vorratsdatenspeicherung zu sprechen?
Die Vorratsdatenspeicherung hatte so viel Widerstand, weil zum ersten Mal ohne jeden Verdacht von der kompletten Bevölkerung Informationen über unser tägliches Verhalten gesammelt werden. Und zwar, mit wem wir in Verbindung stehen und wo wir uns aufhalten, aber auch mit welcher Kennung wir im Internet unterwegs sind. Und das hat dazu geführt, dass letzten Endes der Europäische Gerichtshof diese EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt hat, für grundrechtswidrig erklärt hat. Aber er hat sich damit eigentlich nie wirklich durchsetzen können, denn viele nationalen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung sind in Kraft geblieben. In Deutschland zum Glück nicht. In Deutschland gibt es bis heute noch keine Vorratsdatenspeicherung, aber die schwarz-rote Koalition, die neue, will sie zumindest im Internetbereich einführen, Internetvorratsdatenspeicherung. Und die meisten, fast alle anderen EU-Länder, die wollen im Grunde genommen diese für illegal erklärte, weil völlig unverhältnismäßige Vorratsdatenspeicherung wieder zurückhaben. Und deswegen überlegt jetzt die EU-Kommission eben auf Druck dieser Länder, wie diese Vorratsdatenspeicherung 2.0 aussehen soll. Das heißt, neue EU-Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung, die teilweise nicht so weit gehen können wegen des Urteils, teilweise aber auch sogar noch weiter gehen sollen als das, was gekippt worden ist.
Das führt eigentlich direkt zu der Anschlussfrage. Also die Vorratsdatenspeicherung, die gekippt wurde, können wir ja so ein bisschen außer vor lassen. Die ist passé. Hier wird eine neue vorbereitet. Grundsätzlich ist das Konzept der Vorratsdatenspeicherung, möglichst viele Daten im Internet, die einfach in der Kommunikation zwischen Menschen im Internet anfallen, die Anbieter zu verpflichten, diese Daten zu speichern für einen gewissen Zeitraum, damit Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen können, wenn sie das möchten oder anfordern. Was ist jetzt bei diesem neuen Vorschlag eigentlich genau anders, beziehungsweise was bleibt gleich bei dieser Grundidee?
Eine Grundidee bleibt weiterhin, dass jeder von uns potenzieller Straftäter ist, jeder Krimineller sein oder werden könnte und deswegen auch alle, die komplette Bevölkerung von vornherein beobachtet werden müsste und unter Aufzeichnung gestellt wird. Das bedeutet, es gibt im Grunde genommen keinen Kontakt mehr, der wirklich privat ist. Und das ist ein Riesenproblem, wenn es zum Beispiel darum geht, kann ich mich dazu durchringen, als Mensch in Not, als vielleicht auch selbst Täter oder Gewalttäter, kann ich mich dazu durchringen, bei der Telefonseelsorge anzurufen, um mir helfen zu lassen oder mich beraten zu lassen von einem Arzt, von einem Anwalt, von Beratungsstellen. Ja, Gewalt in der Ehe ist ein Stichwort, aber es gab auch mal jemanden, der einen Amoklauf auf seine Schule geplant hat, von der Telefonseelsorge davon abgebracht werden konnte und hinterher beschwerte sich die Polizei, dass die Nummer nicht gespeichert ist, aber sonst hätte der ja auch gar nicht angerufen, wenn er sich nicht drauf hätte verlassen können, dass das privat bleibt. Wir haben eine Umfrage durchgeführt in Deutschland, aber auch europaweit, ob das Menschen stören würde, zum Beispiel die eine Eheberatung brauchen oder eine Drogenberatung vielleicht, ob sie das stören würde, wenn dieser Anruf, wenn dieser Kontakt gespeichert wird, Wochen oder sogar Monate lang. Und da sagen doch große viele, also etwa die Hälfte sagen, das könnte sie davon abhalten, solche Anrufe zu tätigen. Und das kann natürlich wirklich gefährlich werden für die Betroffenen, aber auch für die Menschen um sie herum, wenn sie nicht mehr unbefangen sich helfen lassen, sich informieren können. Bei der Presse geht es dann um Informanten zum Beispiel. Wenn bestimmte Sachen nicht mehr ans Tageslicht kommen, ist natürlich auch die Pressefreiheit und damit auch wir alle in Gefahr.
Ihr habt in eurem Text dazu auch dann erwähnt, dass dieser Effekt, also was ja gerade beschrieben wurde, ist ja dieser Abschreckungs- oder dieser Chilling-Effekt, der verhaltensändernd wirkt, obwohl eigentlich an und für sich erstmal nichts passiert. Aber dass dieser da halt verstärkt wird, noch durch eine verdachtsunabhängige Identifizierungspflicht und die Speicherung von IP-Adressen sowie auch die Ausweitung auf Messenger-Anbieter wie WhatsApp oder Signal. Da wäre so ein bisschen die Frage, wo kommen diese Sachen mit rein? Sind die jetzt Teil dieses neuen Vorschlags einer Vorratsdatenspeicherung oder bezieht sich das auf andere EU-Gesetzgebungen oder Prozesse, die am Laufen sind, wie die Chatkontrolle?
Nee, wir wissen aus internen Verhandlungen, die quasi die EU-Regierung mit der EU-Kommission dahinter verschlossenen Türen geführt haben, wo wir es aber geschafft haben, dran zu kommen, ja, wissen wir aus internen Verhandlungen, dass das Optionen sind, die von der EU geprüft werden. Wie kann man die Vorratsdatenspeicherung sogar noch ausweiten über das hinaus, was da 2000 gekippt worden ist? Und genau an der Stelle wird überlegt, erstens, es soll halt nicht mehr nur die Telefonnutzung und die Internetnutzung auf Vorrat gespeichert werden, sondern eben künftig auch so eine Internetdienste-Nutzung. Das heißt, wenn ich E-Mails schicke oder Messenger nutze, ja. Und das Zweite ist, wie du zu Recht gesagt hast, Identifizierungspflicht. Das heißt, man überlegt, ob nicht mehr nur beim Handykauf man quasi einen Ausweis vorlegen muss, sondern dann künftig eben sogar, wenn ich eine E-Mail-Adresse einrichte, was ja eigentlich Wahnsinn. Und das bedeutet natürlich, dass wirklich verschlüsselte Kommunikation, sichere Kommunikation, wie sie politische Aktivisten brauchen, aber auch Informanten, die Informationen durchstechen und sich selber gefährden dadurch, dass sie Missstände an die Öffentlichkeit bringen. Sowas findet natürlich nicht mehr statt, wenn jederzeit solche Kontakte nachverfolgt und nachermittelt werden könnten. Und deswegen glaube ich auch, dass Anbieter wie Signal zum Beispiel, die haben ja schon bei der Chat-Kontrolle gedroht, eher ziehen wir unser Angebot komplett zurück für Europäer, als das umzusetzen. Und ich glaube, dass auch an dieser Stelle würden wir sichere Messenger-Dienste einfach gar nicht mehr nutzen können in Europa, weil die nicht mitmachen bei solchen Überwachungsvorgaben. Und das würde uns ja auch komplett abschneiden dann von Diensten, von sicheren Diensten wie Signal.
Was ja auch zu beobachten wäre, ist dann auf jeden Fall auch eine Unterminierung der Pressefreiheit durch die Rückverfolgbarkeit von Quellen, auch für journalistische Arbeit. Was ja da noch dranhängt, ist so, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste können darauf zugreifen und wir erleben in Europa aber gerade auch einen ziemlichen Rechtsruck oder eine autoritäre Wende, in der zunehmend Regierungen zu Überwachungsinstrumenten wieder greifen möchten, um auch Meinungen, die sie nicht mögen, zu unterdrücken. Wir zuletzt gesehen, jetzt gerade wieder in Budapest in Ungarn, wo ja Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden soll, um jetzt die Teilnehmenden, die 200.000 bei der Budapest Pride zu erfassen und hoffen, also so die Hoffnung der Regierung mit Strafen zu belangen, dafür, dass sie es gewagt haben, für ihre sexuelle Identität auf die Straße zu gehen. Wenn jetzt da auch noch eine Vorratsdatenspeicherung im Spiel ist, ist überhaupt überschaubar, was für einen Effekt das auf eine Zivilgesellschaft, auf eine freie Gesellschaft überhaupt in Europa haben kann?
Ja, wir wissen ja zum Beispiel aus dem Skandal um die Smartphone-Spionage, ja, mit Produkten wie Pegasus, also wo man quasi Smartphone ausgespioniert hat, wissen wir ja schon, dass in verschiedenen EU-Ländern, wie zum Beispiel Polen oder Ungarn, aber auch in Spanien, das eben nicht zur Strafverfolgung eingesetzt wurde, sondern ganz konkret, um Oppositionspolitiker auszuspionieren oder kritische Staatsanwälte oder sogar Journalisten, die unbequem waren. Oder in Spanien waren es dann eben die Unabhängigkeitsbewegung, die da ausspioniert wurde. Und das bedeutet, dass natürlich bei solchen Überwachungsinstrumenten wie die Vorratsdatenspeicherung die konkrete Gefahr besteht, dass autoritär geführte undemokratische Regierung, aber auch Regierungen wie in Spanien oder in anderen Ländern, könnten natürlich diese Informationen missbrauchen, um gegen unbequeme politische Gegner, um gegen unbequemen Widerstand, sogar gegen Amtsträger wie Staatsanwälte oder Richter vorzugehen. Wenn diese Informationen erstmal gesammelt sind, ist der Zugriff darauf natürlich auch gegeben. Und ich glaube, Vorratsdaten, ja, also wo quasi ersichtlich ist, mit wem stehe ich in Kontakt, dass man da, oder wo habe ich mich aufgehalten, ja, Stichwort Bewegungsdaten, dass man da natürlich kompromittierende Informationen findet. Kann, ja, unbequeme Geheimnisse, mit wem man in Beziehung steht oder wo man wann gewesen ist und so weiter. Und das ist natürlich die Gefahr, dass man damit Personen erpressbar machen kann und die dann nicht mehr ihren Aufgaben, ihren unabhängigen Aufgaben in unserem Interesse nachkommen können. Deswegen muss man bei allen Überwachungsmethoden auch mitbedenken, was bedeutet das, wenn die dann in der Hand einer solchen Regierung sind.
Und das dann noch komplett ungeachtet dessen, dass wo Daten gespeichert werden, die auch mal über andere Wege plötzlich wieder auftauchen können. Also Datenleaks bei Anbietern von Software sind ja nicht selten, sondern passieren immer wieder. Und dann tauchen irgendwie Kreditkarteninformationen im Internet auf und sowas. Aber das Argument, warum das Ganze ja eingeführt werden soll, ist ja eigentlich die Kriminalitätsbekämpfung. Jetzt haben wir aber die Vorratsdatenspeicherung zumindest ein paar Jahre lang in verschiedenen Ländern gehabt, beziehungsweise teilweise gibt es sie ja auch immer noch. Und können da ganz klar sehen, dass es keine Auswirkungen auf die Kriminalitätsstatistik hatte, dass es jetzt dieses Instrument gibt. Es hat also offensichtlich keinen Effekt auf die eigentliche Kriminalitätsbekämpfung. Ihr fordert statt einer Vorratsdatenspeicherung, dass eher auf anlassbezogene, gezielte und schnelle Speicheranordnungen sich konzentriert werden soll. Wie würde das aussehen im Vergleich zur Vorratsdatenspeicherung? Was würde das bedeuten?
Naja, dieses sogenannte Quick-Freeze-Verfahren könnte ja zum Beispiel so funktionieren, dass man ein sehr schnelles Verfahren hat, um, wenn ein Anlass besteht, ja, bei einem Verdacht, dass zum Beispiel die Polizei, dass da schon ein Telefonanruf ja reichen könnte, dass man dem Anbieter sagt, hier zum dieser Person oder zu diesem Anschluss, hebt da mal die Daten auf, da wollen wir ermitteln, ja, dass man sehr schnell eine laufende Verbindung, eine laufende Internetverbindung und auch die danach folgenden Verbindungen von Personen oder auch Personengruppen, wo wirklich ein konkreter Anhaltspunkt besteht, dass man diese Daten erstmal sichern lässt, ja, das sogenannte Sicherungsanordnung. Und die Idee ist, die Daten werden dann erstmal ein paar Tage gespeichert und in diesem Zeitraum muss dann das normale Verfahren durchlaufen werden. Das heißt, der Richter guckt sich das an, ist das gerechtfertigt oder nicht.
Jetzt ist es natürlich so, dass die Vorratsdatenspeicherung ein Teil von dem ist, was unter dem Paket auch Protect EU, was aus dieser Going Dark Arbeitsgruppe hervorgeht, an Vorschlägen ist, die gerade in der Diskussion sind. Das Ganze ist relativ unübersichtlich und ihr fordert ja auch eine Institution, die sich mit einer Überwachungsgesamtrechnung beschäftigt, um eben zu gucken, was gibt es eigentlich alles an Überwachungsgesetzen, die wie miteinander zusammenwirken, was an der Stelle ganz hilfreich wäre. Wenn ich mir das jetzt anschaue, diese Chronologie auch von der Einschränkung von der ursprünglichen Vorratsdatenspeicherung, wo ja der Europäische Gerichtshof klar gesagt hat, ihr könnt nicht einfach alle Menschen überwachen, der Personenkreis muss eingeschränkt werden. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass ein Vorschlag kommt, der das nicht berücksichtigt, also ignoriert, was eigentlich an Wissen da ist. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wo wir jetzt stehen und wie dieser Ausblick ist. Also dieses Ding ist gerade in der Konsultation, heißt es auf der Webseite, die ist geöffnet bis zum 12. September, wird das Ganze konsultiert. Was können Menschen da jetzt tun mit dieser Konsultation und wo hofft ihr da noch eingreifen zu können in die Diskussion, in diesen Prozess bis zur fertigen Verordnung, die ja Anfang 2026 dastehen soll?
Ja, es wäre super, wenn da möglichst viele Menschen mitmachen bei dieser Befragung bei der EU-Kommission. Man muss sich nur registrieren und kann dann schon mitmachen. Im Moment haben das schon 700 Menschen gemacht, vor allem aus Finnland und Deutschland. Aber es wäre natürlich, müssten eigentlich sehr viel mehr sein, damit vielleicht das eine Auswirkung hat und auch das Ausmaß des Protests auch zeigen kann. Und zu dem ersten Teil deiner Frage, dass ja der Europäische Gerichtshof eigentlich verboten hat, ungezielt Daten von allen zu sammeln. Das will man im Grunde genommen umgehen. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof zum Beispiel gesagt, okay, in Gebieten mit besonders hoher Kriminalität kann es gerechtfertigt sein. Und da überlegt jetzt die EU-Kommission, ob man Gebiete mit überdurchschnittlicher Kriminalität erfassen könnte. Und das würde bedeuten, dass quasi schon mal alle Städte erfasst sind, ne? Weil in der Stadt natürlich Kriminalitätsquote immer höher ist als auf dem Land. Und damit hätte man auf diesem Wege dann eigentlich schon 80% der gesamten Bevölkerung erfasst. Und außerdem sagen sie dann, sie wollen noch alle möglichen öffentlichen Verkehrsmittel, Straßen, Schulen, Einkaufszentren, Kirchen und dann noch einen Umkreis um diese Orte, um diese vermeintlich gefährdeten Orte herum. Da wollen sie auch noch sammeln. Also die tragen so viele Gründe zusammen, vermeintlich gezielte Gründe, um im Endeffekt dann doch zu einer flächendeckenden Speicherung zu kommen. Und so war das natürlich nicht gemeint. Ja, das ist wirklich ein Missbrauch, der da geplant wird. Und man will da quasi durch die Hintertür dann doch wieder zur alten Vorratsdatenspeicherung von jedermann zurückkommen. Dagegen müssen wir protestieren.
Aber das ist ja auch ein bisschen frustrierend. Also was kann man da eigentlich noch tun, wenn selbst die Gerichtsurteile umgangen werden?
Naja, zum Beispiel, ich hatte ja als Europaabgeordneter ein Rechtsgutachten eingeholt von einem ehemaligen EuGH-Richter und habe ihm diese Fragen vorgelegt und er sagte halt ganz klar, für eine hohe Kriminalität genügt es halt zum Beispiel nicht, dass die Kriminalität überdurchschnittlich ist, ne? Also er hat dann ganz klar gesagt, wie hat das der Gerichtshof gemeint, was wäre da noch zulässig und was nicht. Und da muss man ganz klar halt der EU-Kommission aufzeigen, so geht es nicht. Zumal da auch zum Beispiel bei Protestmärschen oder Demonstrationen Daten gesammelt werden sollen. Das ist ja Wahnsinn, wie breit das da geplant ist. Und zum anderen ist aber auch dort, wo die Gerichte nicht einschreiten, ist es ja eine politische Frage, wollen wir denn in so einem breiten Ausmaß Informationen über die komplette Bevölkerung gesammelt haben oder geht uns das aus politischen Gründen zu weit? Ne? Und da sind natürlich unsere Volksvertreter im Europäischen Parlament, die darüber entscheiden und auch unsere Regierung, ja, die Bundesregierung am Zug. Wir haben ja in Deutschland die Situation, man hat jetzt im Koalitionsvertrag beschlossen, wir wollen eine Internetvorratsdatenspeicherung. Ja, das ist schlimm genug, weil damit unsere kompletten Aktivitäten im Internet letzten Endes rückverfolgbar werden auf 3 Monate hinaus. Damit wird quasi die Anonymität im Internet tot gemacht, jedenfalls für diejenigen, die sich nicht schützen, zum Beispiel durch einen Anonymisierungsdienst. Ne? Aber man hat nicht gesagt, wir wollen an die Telefonverbindungen, an die Standorte ran. Und deswegen müsste ja eigentlich die Bundesregierung in Brüssel jetzt auch sich dagegen einsetzen, dass jetzt auch komplett alle Messenger-Dienste erfasst werden sollen, dass Anonymität verboten werden soll, dass eben nicht nur Internetdaten, sondern auch Telefondaten da gesammelt werden sollen. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir von der Bundesregierung einfordern können und müssen.
Ja, das war das Lied Liebe verloren von Schmidt. Und ich finde, es klingt sehr schön. Und dieses Klavier dabei ist auch, finde ich, sehr passend. Und jetzt kommen wir zum nächsten Klavierstück. Also passend zum Thema. Und zwar ist das etwas besonderer. Ich habe mal meinen Opa beim Klavierspielen aufgenommen. Und er hat da die Klaviersonate Nummer 16 in C Major, was wahrscheinlich C-Moll bedeutet, gespielt. Und genau da hören wir jetzt rein. Das Stück ist von Mozart. Ich denke, man hat es mal gehört. Das war Mozart und damit willkommen zurück bei Radio Blau zur Mittagspause. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Und zwar hat Selina von Radio Korax in Thüringen ein Lost Place besucht, und zwar Örtelsbruch. Und das Ganze ist in Thüringen wie so eine Art verlassenes Dorf, verlassene Stadt. Und wir bekommen jetzt so ein wenig den Eindruck, den sie dabei bekommen hat. Also wir reisen quasi mit.
Wir befinden uns gerade auf dem Weg in das Geisterdorf
Örtelsbruch.
Und wir sehen es schon von der Ferne.
Ja, wir können jetzt schon so die Spitzen der Häuser können wir schon so ein bisschen erahnen.
Und es sieht abenteuerlich aus.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das Dorf halt noch aussieht nach so einer langen Zeit.
Was man vielleicht noch so finden kann.
Ja.
Was für Geschichten man sich vielleicht überlegen kann, was so alles passiert sein könnte. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal weiter auf den Weg und schauen uns dann dort ein bisschen um.
Ja. Es gibt Orte, die erzählen ihre eigene Geschichte, zum Beispiel durch bröckelnde Mauern, verlassene Maschinen und stille Erinnerungen, die in der Luft liegen.
So eben auch der Lost Place, wo Selina und ich, Melaine, neulich waren. Und zwar war das in Örtelsbruch, wo wir ein Dorf besucht haben, das mittlerweile verlassen wurde von den Bewohnern aus verschiedenen Gründen, durch verschiedene geschichtliche Ereignisse, die wir im Laufe dieses Podcasts noch erläutern wollen.
Ich habe mir tatsächlich auch schon davor halt Fragen gestellt, wie die Menschen halt auch dort gelebt haben, was sie für Arbeiten verrichtet haben, wie das einfach mal dort halt aussah. Weil jetzt sehen wir halt nur noch so Überreste und Ruinen. Ja.
Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise in eine Geschichte von Aufstieg, Niedergang und dem, was bleibt, wenn der letzte Arbeiter gegangen ist.
Und jetzt machen wir uns erstmal auf Richtung Örtelsbruch, um einiges zu erforschen und vielleicht auch ein paar Sachen vor Ort herausfinden zu können.
So, also ich bin jetzt hier auf so einem schmalen Weg. Der führt ein bisschen so rein in die Stadt. Und ich hatte davor mich ja schon ein bisschen mit der Geschichte von dem Geisterdorf beschäftigt, vor allem, weil es auch meine Heimat ist. Und da habe ich auch herausgefunden, dass dieser Karl Oertel viele Infrastrukturen entwickelt hat oder ja erschaffen hat. Und es hat halt auch eine schwierige Vergangenheit durch die Weltwirtschaftskrise sieht man halt auch schon ein paar so kaputte Häuser und deswegen kann ich oder laufe ich gerade halt auch in diesen Trümmern des kleinen Dorfes oder der Geisterstadt.
Selina und ich haben uns kurz aufgeteilt und laufen jetzt ein bisschen bei dem Dorf herum, um ein bisschen von der Ferne anzugucken. Vielleicht auch um zu gucken, wo es sich anbieten würde, am Anfang hinzugehen vielleicht. Auf jeden Fall. Ja, was? Hä? Was ist denn das?
Das sieht aus wie das Grab.
Ach, stimmt.
Guck mal, hier steht auch noch das Schild daneben. Das ist von Karl Oertel. Da steht sogar drauf, dass das Wohl seiner Arbeiter halt sehr wichtig war. Das ist mega interessant.
Ja, da standen wir eben vor den Gebäuden und haben generell das ganze Dorf anschauen können und hatten so unsere Gedanken dazu.
Und als wir vor den Überresten von Örtelsbruch standen, sahen wir halt auch so zerbrochene Fenster, vermooste Mauern. Hier wurde über 100 Jahre lang Schiefer abgebaut. Spannend ist aber auch, dass der Ort Örtelsbruch bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Schon 1850 wurde hier Schiefer abgebaut. Die Männer stiegen tief in den Steinbruch hinab, um das Material mit reiner Muskelkraft zu gewinnen.
Örtelsbruch war einer der größten Schieferproduzenten der Region, doch die politischen Umbrüche nach 89 setzten dem Ganzen ein Ende. Und 1999 wurde das Werk dann stillgelegt und seitdem nagt der Zahn der Zeit.
Wir sind hier gerade zu einem etwas größeren Gebäude gekommen. Oha, guck mal, der Baum.
Ja, hier wächst gerade ein Baum durch die Treppe durch.
Ja. Ja, ist irgendwie auch ein komisches Gefühl, hier zu sein.
Ich finde es halt so krass, wenn man sieht, wie sich die Natur das alles zurückholt.
Mm.
Vor allem, man muss auch sagen, hier liegt gerade Schnee. Ja. Also so zumindest so ein bisschen, nicht ganz, aber halt teilweise. Und dann ist halt alles so verwachsen. Und es ist halt faszinierend, so wenn man sich vorstellt, früher war hier ganz normale Zivilisation, ganz normales Leben.
Ja,
und jetzt ist es halt alles, die Natur kommt dann zurück. Ne?
Ja, und auch diese Stille. Ja. Also klar, man hört so ein bisschen auch den Wind. Also man hört auch so ganz leicht halt auch noch so die Straße. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr still. Es ist niemand hier. Und
man hat das Gefühl, man ist so in eine andere Zeit.
Ja, total, total.
Oh, guck mal, da sind Wolfsspuren. Oder was sind das für Spuren?
Ja, ich glaube.
Krass.
Die Rehe sind wirklich ein bisschen zu groß.
Okay, ja, keine Ahnung. In dem Moment betraten wir eines der Häuser. Wir sind hier gerade ins Gebäude reingekommen und hier ist ziemlich viel kaputt.
Ja, oh, pass auf. Ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Und hier waren wahrscheinlich jetzt so vielleicht Lebensmittel drin. Das ist so ein Schrank mit einer Schiebetür. Und hier sind noch Regale. Das wird wohl vielleicht ein kleiner Speiseraum sein.
Ich finde halt krass, dass die so die Kacheln noch so drin sind.
Ja.
Hochdruck- und Calcium-Antagonisten. Mhm. Ach, das war ein bisschen eine DVD.
Das ist eine DVD.
Und das ist gar kein Buch.
Ja, das ist eine Kassette. Also,
ja, stimmt, das sind so VHS-Kassetten.
Ja,
ne?
Genau. Cortisontherapie.
Warum sind hier so Arztsachen? Hier auch so gesund durch weniger Cholesterin mit so einem Bild für so Kleinkinder?
Ja, vielleicht hat hier mal ein Arzt drin gewohnt. Das ja. Kann ja gut sein. Der 40-Leben-Fortschritt.
Hinweise für Patienten mit erhöhten Blutcholesterinwerten.
Ah, hier ist sogar die Schuhe.
Das von Schuhe?
Den, von den Kassetten. Das ist doch hier.
Ah, stimmt. Krass.
Schon dort verspürte ich irgendwie ein komisches Gefühl. Einen dieser verlassenen Orte zu betreten, ist immer irgendwie ein ganz besonderer Moment. Und dort vor Ort haben wir ja auch Schriften oder auch Bücher von einem Arzt gefunden. Und ja, ich fand es super spannend, was es da dort für Einrichtungen oder wie das mal halt dort aussah. Ich weiß nicht, wie du das halt siehst oder was du jetzt letztendlich für Gedanken im Nachhinein noch hast.
Also im Nachhinein ist es halt, wenn man sich alles durch den Kopf gehen lassen hat, nochmal trotzdem was anderes. So in der Erinnerung bist du durch die Räume gegangen. Und jetzt vor allem, wenn man noch mal direkter über den Arzt nachdenkt, dann hat man irgendwie viel konkretere Personen irgendwie vor Augen, die dann halt da vielleicht mal rumgelaufen sind, als wenn man jetzt einfach hört, okay, so und so viele Menschen sind da geflüchtet. Aber wenn man wirklich die einzelnen Personen mit ihren individuellen Berufen hat, ist das, finde ich, noch mal eine ganz andere Vorstellung. Und im Nachhinein halt noch mal zu überlegen, dass wir da rumgelaufen sind, das ja. Ist schon faszinierend gewesen auf jeden Fall.
Das war halt wirklich, ja, sehr imposantes und aber auch ein Schicksalsschlag für viele Menschen.
Und dann sind wir natürlich noch weitergelaufen und haben noch ein paar Sachen mehr gefunden.
Das sieht aber so aus, oder? Wie so eine alte Schreibmaschine oder so ein, keine Ahnung, so einen alten Drucker oder so.
Ja, also hier liegt halt einfach so viel krass rum, also so eine Heizung, Bücher, Matratzen ganz viele, Listen auch, stimmt.
Ja, von Lebensmitteln.
Kleiderbügel. Wir haben da hinten nämlich gesehen, da ist nämlich, scheint so ein Schwimmbad oder so zu sein. Und
ja, ein ganz altes.
Also man sieht halt von außen, dass die Fenster eingeschlagen sind, da sieht man halt so ein Becken drin. Wir versuchen da gerade hinzukommen.
Kommt sogar die Sonne auch raus. Es ist noch ein bisschen heller sogar.
Ich finde halt cool, dass man dieses, wie heißt es? So diese
ja, das ist
Barriere für die Bahnen.
Genau. Aber an so einem Ort jetzt gerade zu sein. Ja, ich weiß nicht, das weckt halt so ein Gefühl. Also erstens stellt man sich halt vor, wenn der Pool oder ne, dieses Schwimmbad, wenn es halt voll mit Wasser ist, total noch schön und so.
Ich stelle mir vor, wie man hier halt früher so einfach entspannt hat und hier seine Bahn geschwommen ist.
Ja.
Und auch hier wieder wächst wieder komplett das Gewächs rein. Ja. Also hier, die Fensterscheibe ist eigentlich gar nicht mehr drin und dieser Busch ist einfach in die Schwimmhalle reingewachsen.
Ja. Die ganzen Scheiben sind kaputt und von der Decke hängen halt auch noch so ein bisschen Kabel. Das macht dann auch Sinn, dass da halt Licht von der Decke hing.
Also hier sind das wahrscheinlich auch so Haken für die Handtücher, genau. Und hier wird dann wahrscheinlich die Dusche gewesen sein, denke ich mal.
Ja.
Mal hier, die Tür.
Ist halt auch eher so ein kleineres Schwimmbad, ja. Ja? Also
so ein kleines, groß. Gemütliches.
Ja.
Ah.
Ja, die Akustik.
Wenn man drin ist, fühlt es sich auch fast so an, als könnte man die Stimmen der früheren Bewohner hören. Und es ist spannend, wie diese leeren Räume uns von der Vergangenheit erzählen, aber noch mehr faszinieren uns die Geschichten der Menschen.
die diesen Ort einmal ihr Zuhause nannten.
In den nächsten Minuten werden wir mit den Erinnerungen von Zeitzeugen eintauchen, die uns einen Blick auf die Vergangenheit und auch auf das Leben der Menschen hier gewähren.
Also ich erinnere mich eigentlich immer an meine Kindheit, weil ich hatte eine sehr gute und behütete Kindheit, muss ich sagen. Da wurde gekocht, jeder war dann mal dran mit Kochen oder Frühstück machen oder sowas. Das war gut verteilt.
Das fand ich. Es war eigentlich eine sehr schöne Zeit, wo wir uns gerne zurückerinnern. Wir haben an nichts, hat es uns gefehlt. Wir haben zu essen gehabt. Ich bin in den Kindergarten gegangen, habe die Schule dort besucht. Da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren oder sind zu Fuß gegangen. Wir sind ja wenige Meter gewesen. Ja. Und das war eigentlich recht schön. Wir kannten uns alle, es war immer dasselbe, jeden Tag. Also wir haben es schon wohl gefühlt. Inzwischen. 10 oder 7, 8 Jahre und bis 15 Jahre, wir haben unsere Hobby überhaupt verbunden. Und das war eigentlich unser einziges, doch vieles, was wir getan haben. Wir waren auch mit der Landwirtschaft sehr verbunden. Wir sind dann auch gleich mal in die Felder gegangen oder was. Als Kinder sonst was, Mäuse ja. Und da wir einen Bauernbetrieb hatten, wir hatten Pferde, wir hatten Rinder, Viecher, Schweine und alles. Das war sehr schön. Hühner, Gänse, alles war da. Also wir haben uns da wohl gefühlt.
Ich habe bis 1962, dann sind wir nach Braschel gezogen. Also von 51 bis 62 sind 11 Jahre, da habe ich diese Kindheit dort verbracht. Und das sind ja alles Zeiten, wir haben eine schwere Zeit mitgemacht. Die Kriegszeit, Nachkriegszeit, den Aufbau und alles, das ist schon sicherlich. Und wir sind dann nach Braschel gezogen, hierher. Also hier musste ich neue Freunde finden für den Ort. Ist ja auch nicht schlecht. Und da haben wir die Gärtnerei, mein Vater die Gärtnerei gekauft und die haben wir dann bewirtschaftet. Mit meiner Mutter. Also keine Bauernwirtschaft mehr, sondern mehr Gartenbau. Das hat sich alles mit der Zeit relativ schnell erstellt. Also das war wunderbar. Und dann war das genauso wie früher.
Also wir sind jetzt eher so wieder am Rand, bisschen vom Dorf. Haben jetzt eigentlich das meiste gesehen, würde ich sagen. Oder halt einiges,
was halt noch übrig ist, genau.
Also. Ja. Und was hast du jetzt noch zur Geschichte genau rausgesucht? Was wusstest du da noch?
Ja, dass es halt auch so ein bisschen durch die NS-Zeit, ja, durch die Weltwirtschaftskrise und durch die NS-Zeit halt viel ja, erlebt hat sozusagen. Und man nennt, glaube ich, auch diesen Ort Karlsbruch durch diesen Karl Oertel. Aber ja, dieser Ort hatte schon halt Höhen und Tiefen.
Und wissen wir, warum das jetzt verlassen ist?
Ja, also genau wissen wir das halt, glaube ich, nicht. Aber ich weiß nur, also das hatte ich halt auch noch gelesen, dass die Nationalsozialisten sogar ein Konzentrationslager halt dann hier gebaut hatten.
Oha.
Aber viel habe ich tatsächlich da auch nicht dazu gefunden. Aber ich finde, es ist halt so ein bisschen auch eine beklemmende Atmosphäre halt manchmal.
Das stimmt, ja.
Schlussendlich haben wir sehr viel erfahren, sowohl über den Ort als auch über die Menschen, die dort lebten. Die Erinnerungen und Geschichten von Dieter und Monika haben uns einen sehr neuen Einblick auf diesen neuen Lost Place ermöglicht und uns gezeigt, dass das Verlassen nicht nur ein physischer Akt ist, sondern auch mit tiefen emotionalen und sozialen Veränderungen verbunden sein kann.
Und wie es eben bei vielen dieser Orte ist, bleibt die Vergangenheit in den Mauern zurück und vielleicht auch in den Köpfen derer, die sich daran erinnern. Wir werden auch in Zukunft mehr solche Orte entdecken und immer wieder auf der Suche nach den Geschichten dahinter sein.
Also jetzt mal ganz spekulativ.
Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, der sich über Zensur immer sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er, wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwältin bezahlen. So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nein, ich wär nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist, und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit. Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen schieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Juristisch ist die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mach ich es mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ja, das war Danger Dan mit dem Lied "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" und auch einem Stück, wo er Klavier spielt, begleiten zu seinem Singen. Und wir nähern uns langsam dem Ende dieser Sendung. Aber zuvor habe ich noch ein weiteres Stück. Und zwar heißt das Stück Door, wie die Tür. Und hat ein sehr komischer Name. Aber es ist von einem Videospiel. Es ist eine Piano-Version. Ich glaube, im Original gibt es noch so zwei, drei andere Instrumente, die da mitwirken. Und das ist von dem Videospiel Minecraft und das ist sehr melancholisch und sehr beruhigend irgendwie. Ja, das war das Stück Door von dem Spiel Minecraft in der Piano-Version. Und wir nähern uns langsam dem Ende dieser Sendung. Und wir hören noch ein Lied. Und als nächste Sendung nach der Mittagspause kommt Cuffs. Und das letzte Lied, was wir hören werden, hat auch wieder mit Piano zu tun, also mit dem Klavier. Denn es heißt Piano Man. Und ja, damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören der Mittagspause und genau, auf Wiederhören.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about.